Hi, schönen Abend von meiner Seite aus. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen, predigen zu dürfen zu euch. Es ist ein Privileg für mich, Wort Gottes verkünden zu dürfen. Und ich muss euch sagen, ihr seid so glücklich und gesegnet, Mann. Weil ich habe im Vorfeld gebetet gehabt. Herr, ich möchte... Ich habe gebetet gehabt, Herr, ich meine, wer wünscht sich das nicht, ne? Dass das Haus Gottes voll ist. Ich habe so gebetet fürs U-Turn. Gott, bitte füll du die ganzen Reihen voll heute. Ich will wirklich sehen, wie die Gemeinde voll ist, wie der Saal voll ist. Und wir sind gekommen, gefühlt haben wir mit drei Leuten, mit Lobpreis angefangen. Wie Gio auch gesagt hat, die Band hat so gespielt, als ob da Tausende von Leuten da wären. Und mein Gebet am Anfang war so, Herr, füll du die Reihen. Aber dann habe ich im Gebet mir dann so gedacht, so in meiner Vorbereitungszeit, nein, ich bete mal nicht, dass die Reihen voll sind. Ich bete, dass genau die Leute kommen, die die Botschaft hören sollen. Und ihr seid die Auserwählten. Ihr seid die besonders Gesegneten, ja. Und heute seid ihr da und Gott hat eine Botschaft für euch. Gott hat eine Message für euch, die absolut wichtig ist. Ich glaube, dass die Predigt das Potenzial hat, unser Denken zu verändern, unser Blick zu verändern und all das, was wir kennengelernt haben, das Ganze, was wir meinen zu wissen, auf den Kopf zu stellen. Und ihr könnt es euch ergreifen, wenn ihr zuhört. Und ich möchte einfach... danke an dieser Stelle sagen, dass ich diese Chance habe, diese wichtige Botschaft einfach predigen zu dürfen. Und wie Gio schon bereits gesagt hatte, wir befinden uns momentan in der Predigtserie, der Weihnachten ist. Gio hat auch letzte Woche gepredigt, Weihnachten ist ein Geschenk. Es ging darum, dass Gott uns Vergebung geschenkt hat, dass Gott uns Friede geschenkt hat. Und nicht nur das, Gott hat sich selbst uns gegeben durch seinen Sohn Jesus. Und es ist so unglaublich, was Weihnachten eigentlich für eine Auswirkung für uns hat. Und heute habe ich eine besondere Bibelstelle mitgebracht, die jetzt nicht so typisch ist, sage ich jetzt mal. Gio hat mir schon eine gute Steilvorlage gegeben, dass zu Weihnachten immer die Geschichte von den drei Weisen dazu gehört. Also wir wissen nicht, ob das drei waren, aber wir wissen, dass es drei Geschenke waren. Und wir gehen davon aus, dass es drei Weisen waren. Und ich habe mir gesagt, ich nehme über eine andere Bibelstelle. Und zwar habe ich eine Bibelstelle ausgesucht, die erstmal, wenn man sich diese Bibelstelle durchliest, dann hat es erstmal gar nichts mit Weihnachten zu tun. Aber wir werden mehr darüber zu sprechen noch kommen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich gehe davon aus, dass hinten nochmal an die Leinwand geworfen wird, die Stelle. Und zwar Matthäus 13, Vers 33. Matthäus 13, Vers 33. Ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ich möchte, dass wir diese Bibelstelle wirklich durch den Kopf gehen lassen. Das ist nochmal eine andere Übersetzung hinten. Dass wir nochmal diese Bibelstelle uns verinnerlichen und ich werde später aber nochmal darauf zurückkommen. Und ich habe die Predigt heute genannt, Weihnachten ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Weihnachten ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Okay? Dann möchte ich euch bitten, kurz aufzustehen, wir werden beten. Okay. Und Herr, ich danke dir, dass du einen Plan mit uns hast, Herr, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du durch dein Wort, durch dein Handeln uns verändern möchtest, dass du uns formen möchtest, Herr. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen vorbereitest, Herr, dass dein Wort, dass dein Same, Herr, auf den Boden fallen kann, der weich genug ist, Herr, um das zu empfangen, Herr, was du geben möchtest, aber der fest genug ist, es zu behalten, Herr, und dass da wirklich die Frucht entstehen kann, die du möchtest, Herr. Ich bete Gott, Herr, dass du heute wirkst durch deinen Geist in Jesu Namen, Herr, und dass niemand hier leer nach Hause gehen muss, in Jesu Namen. Amen. Weihnachten ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ich habe diese ungewöhnliche Bibelstelle, in Anführungszeichen ungewöhnliche Bibelstelle für eine Weihnachtspredigt genommen, weil wir haben erfahren, dass letzte Woche Gott uns beschenkt hat mit vielen Dingen. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an im Internet. Aber ich hab festgestellt, dass Gott uns etwas hinterlassen hat durch sein Kommen. Und er hat uns etwas Gewaltiges hinterlassen, was wir Menschen einfach unmöglich begreifen können. Wir können es einfach nicht begreifen. So viele Menschen, so viele Christen glauben an Jesus Christus, sind auch neugeboren, aber sie verstehen und begreifen nicht, was das Reich Gottes ist. Und es soll auch null Verurteilen rüberkommen. Ich bin seit 8 Jahren Christ und ich habe nie das Reich Gottes verstanden. Ich habe immer etwas gedacht, das Reich Gottes ist etwas, was Beziehungsweise im Ernst, ich habe nie was darüber nachgedacht. Ich wusste nicht, was das Reich Gottes ist. Ich habe immer nur gehört, okay, wir bauen Reich Gottes, wir machen dies, wir machen das und alles, was wir tun, alles, was wir machen, wir tun das für das Reich Gottes. Und ich habe das genauso selber gesagt, genauso selber gemeint wahrscheinlich, wie ich das auch irgendwo geprägt bekommen habe. Ist alles schön und gut. Aber mein Denken, meine Sicht auf das Reich Gottes hat sich komplett verändert. Und ich bin auch wirklich dankbar. Und deshalb glaube ich, dass diese Predigt das Potenzial hat, dein Denken, dein Verständnis über das Reich Gottes zu verändern oder komplett auf den Kopf zu stellen. Wisst ihr, als Gott am Anfang der Geschichte, wenn wir uns die Bibel durchlesen, dann lesen wir, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Er hat Erde genommen, bisschen Wasser drüber gemacht, okay, ich versuche das ein bisschen bildlich zu sprechen, und er hat daraus Leben geformt und seinen Atem hineingeblasen. Und aus diesem ganzen Leben, aus dieser Erde wurde Leben und Adam ist entstanden. Später hat er aus Adam noch die Eva gemacht. Und was hat Gott gemacht? Er hat nicht nur den ersten Menschen geschaffen, sondern er hat Adam und Eva in den Garten Eden reingestellt. In einem Garten, wo sie leben konnten, wo sie sich ernähren konnten von all den Früchten, die da waren, wo sie sich um die Tiere kümmern konnten. Sie hatten die Autorität, über diese Tiere zu bestimmen und zu herrschen. Gott hat ihnen einen Zuhause gegeben, er hat ihnen genug Nahrung gegeben, was sie sich holen können, ohne dass sie etwas tun müssen. Sie konnten sich um die Tiere kümmern und das Beste, sie konnten Gemeinschaft miteinander leben, sie konnten eine Beziehung miteinander eingehen und sie hatten die Möglichkeit, face to face bei Gott zu sein. Es heißt in der Bibel, dass Adam und Gott zusammen spazieren gegangen sind, dass sie miteinander geredet haben, dass sie miteinander gesprochen haben, dass sie sich gesehen haben. Aber weil Adam und Eva gesündigt haben, mussten sie den Garten Eden verlassen. Warum? Weil Gott heilig ist. Gott ist heilig und die Sünde kann bei Gott nicht bestehen. Die Finsternis kann im Licht nicht bestehen. Und weil Gott so unglaublich hell ist, weil Gott unglaublich rein ist, kann die Sünde nicht bei Gott sein. Deshalb mussten Adam und Eva raus aus dem Garten und sie konnten nicht mehr in dem Garten leben und hatten natürlich nicht mehr die Vorrechte, die sie genießen durften im Garten. Sie hatten nicht mehr die Früchte, die sie sich einfach so nehmen konnten. Sie mussten für ihr Brot arbeiten. Sie konnten nicht mehr face-to-face mit Gott sein. Sie konnten nicht mehr sich um die Tiere kümmern und ihre Aufgaben erledigen. Aber sie waren eigentlich von vornherein bestimmt, im Garten zu sein. Nach ihrer Erschaffung war es ihre Bestimmung, im Garten zu sein, das, was Gott für sie vorbereitet hat, das, was Gott für sie zur Verfügung gestellt hat. Und wisst ihr, wenn Gott den ersten Menschen, Adam und Eva, den Garten Eden gibt, wo sie sein können, wo sie leben können, wo sie wachsen können, wo sie ihre Bestimmung leben können, wo sie mit Gott sein können, was meint ihr, was Gott uns gibt? Menschen, die an Jesus glauben. Menschen, die sich entschieden haben, mit Jesus eine Beziehung einzugeben und für Jesus sind. Wisst ihr, wir sind nämlich viel, viel wertvoller als Adam und Eva. Und ich sage nicht, dass wir besser sind als Adam und Eva, ich sage, dass wir wertvoller sind als Adam und Eva. Adam und Eva waren Sünder, wir sind genauso Sünder, wie sie es gewesen sind. Vielleicht machen wir andere Sünden, aber wir sind Sünder und uns unterscheidet nichts. Aber wir sind in dem Sinne viel wertvoller als Adam und Eva je gewesen sind, weil für uns ein Preis gezahlt worden ist, den sie nicht genießen durften. Für uns wurde nämlich das Blut Christi vergossen, unsere Sünden wurden vergeben und Gott hat uns Frieden geschenkt und er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und weil wir so viel wertvoller sind, was meint ihr, was Gott uns gibt? Er gibt uns nicht einen Garten, wo wir sein können, was absolut super ist. Eden war absolut genial, weil sie mussten nichts machen. Sie mussten nicht für ihr Brot arbeiten, sie mussten da einfach nur sein und ihre Bestimmung erfüllen, indem sie einfach da sind. Aber diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die Sohn und Tochter geworden sind, sind so viel wertvoller, als die je gewesen sind. Und meint ihr nicht, dass Gott uns etwas Besseres gibt? Gott hat uns etwas viel Besseres gegeben, als sie es damals gehabt haben. Jesus ist zu uns auf die Erde gekommen und vielleicht kennt ihr diesen einen Song. Wir haben es auch öfter schon in der Gemeinde gesungen, ein Lied von Hillsong. In dem Text geht es darum, what a beautiful name heißt, glaube ich, das Lied. Und in dem Text geht es darum, und ich lieb diesen Song, nicht nur, weil es sich gut anhört, sondern ich liebe einfach den Text. In dem Text geht es darum, dass Gott nicht alleine im Himmel sein wollte, ohne uns, so dass er ein Stück vom Himmel genommen hat und zu uns auf die Erde gebracht hat. Wisst ihr, Gott liebt uns so sehr und er möchte so gern, dass wir in so einem Art Garten leben, wo wir gemeinsam mit ihm spazieren gehen können, wo wir gemeinsam mit ihm leben können, wo er sich um uns kümmern kann und wo wir einfach nur sein können. Aber weil wir Menschen gesündigt haben, können wir das gar nicht in der Art und Weise mehr leben. Und Gott möchte so sehr, obwohl Gott alles hat, was er braucht, er hat nichts, was er braucht. Es gibt nichts, was er braucht, weil er vollkommen ist in sich selber. Er braucht nichts. Aber in seinem Herzen sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben und mit uns zu sein. Aber weil wir nicht in den Himmel fahren können, weil wir nicht in den Himmel gehen können, obwohl wir vielleicht auch an Jesus glauben, solange du hier auf dieser Erde lebst, wirst du hier auf dieser Erde sein. Du kannst mal nicht sagen, okay, ich glaube an Jesus, meine Bestimmung ist der Himmel und ich gehe mal in den Himmel jetzt und komme nach 2 Stunden zurück. Das geht nicht. Vielleicht wünschst du dir das manchmal, aber das geht nicht. Weil wir aber nicht im Himmel sein können, hat Gott beschlossen, seinen Sohn Jesus zu uns hier auf diese Erde zu senden und ein Stück vom Himmel zu nehmen und auf die Erde zu bringen. Und das Stück Himmel nennt sich Himmelreich. Hanna, du bist wieder aufmerksam. Himmelreich, das Stück Himmel, was Gott uns auf die Erde gebracht hat, das nennt sich Himmelreich. Und Matthäus gebraucht so oft dieses Wort Himmelreich, aber wir sagen so oft dazu Reich Gottes, weil wir eher geprägt sind von Lukas, weil Lukas benutzt, statt Himmelreich benutzt er Gottesreich, aber es ist im Grunde genommen genau das ein und dasselbe. Aber wir verstehen nicht, was Gott uns hierher gebracht hat. Das Stück Himmel, was Jesus uns gebracht hat, wir können es nicht verstehen und begreifen. Wieso? Weil wir noch nie im Himmel waren. Wir waren noch nie im Himmel und deshalb ist es so schwer für uns zu begreifen, was Jesus für uns eigentlich getan hat. Wir können es nicht begreifen. Wenn du jetzt zu einem farbblinden Typen gehst, der seit Jahren schon, der von Geburt an einfach farbblind ist, der keine Farben kennt, du kannst zu ihm hingehen und sagen, ey, du hast voll die coolen Schuhe, aber in grün werden die noch schöner aussehen, werden die noch nice aussehen. Dann wird dieser Typ es einfach nicht verstehen. Er wird seine Schuhe sich anschauen. Er wird sehen, okay, ich kann mir meine Schuhe vorstellen, aber ich kann mir die Farbe grün einfach nicht vorstellen. Warum? Weil er farbblind ist und er sich einfach diese Farbe nicht vorstellen kann. Dann kannst du ihm andere Farben nennen wie, ey, grün ist so eine Mischung von blau und gelb. Wird er trotzdem nicht verstehen, weil er blau und gelb nicht kennt. Weil wir noch nie im Himmel gewesen sind, ist es für uns so unglaublich schwer, das Himmelreich zu verstehen. Wir können es einfach das nicht verstehen. Und deshalb benutzt Jesus Gleichnisse, um uns zu erklären, was das Himmelreich bedeutet. Er benutzt Gleichnisse, die Menschen damals gekannt haben, die Menschen damals. Ich habe diese Stelle gelesen vorhin, im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter den halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Er benutzt ein Gleichnis, um das Himmelreich zu beschreiben und gebraucht in dem Gleichnis Begriffe, Dinge, die Menschen damals gekannt haben. Sauerteig und Mehl, das war etwas, womit die Menschen täglich zu tun hatten. Sie haben es gegessen, sie haben damit gekocht und es war etwas, was sie, womit sie jederzeit und jeden Tag in Kontakt getreten sind. Egal, ob du klein bist, egal, ob du alt bist und sonst was, wenn du nicht gekocht hast, dann hast du gegessen. Du bist damit in Kontakt gekommen. Wir können nicht begreifen, dass Jesus uns ein Stück vom Himmel hergebracht hat, weil wir noch nie im Himmel waren, aber er gibt uns ein Gleichnis, um zu verstehen, was er für uns getan hat. Wie wollen wir uns etwas vorstellen? Wie willst du jemandem erklären, was die Farbe grün ist, wenn dieser Mensch noch nie Farbe kennt, noch nie irgendeine Farbe unterscheiden kann? Das geht nicht. Deshalb brauchst du etwas, was diese Person kennt, wo du es versuchen kannst, ihm zu erklären. Indem du sagst, hey, ich weiß, du hast die Farbe noch nie grün vielleicht gesehen, aber schau dir diese Melone an, schau dir diese Gurke an. Sorry, ein besseres Beispiel ist mir auch nicht eingefallen. Schau dir diese Melone an, schau dir, wenn deine Schuhe dieselbe Farben hätten, dann wären sie noch cooler. Dann kann die Person vielleicht nicht verstehen, was grün ist, aber er weiß in ungefähr, womit er es vergleichen kann. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Für mich war das so, wer mich nicht kennt oder wer mich noch nicht so lange kennt, ich komme aus Burma, Myanmar heißt das Land, und das ist ein Land in Asien, etwas südlicher von Thailand, so die Nachbarländer sind, zähle ich mal jetzt auf, Kambodscha, Thailand, China, Indien, Mongolei, gefühlt sind wir mit jedem verwandt in Asien, ja? Gefühlt sind wir irgendwie Nachbarland mit all die asiatischen anderen Ländern. Und mein Dad ist hier vor uns gekommen, 5 Jahre zuvor. Er war 5 Jahre zuvor hier in Deutschland und ich und meine Geschwister und meine Mutter, wir waren noch in Burma und mein Dad ist nicht abgehauen von uns, sondern er wollte uns ein besseres Leben ermöglichen und er hat gesagt, okay, ich werde nach Deutschland gehen und wenn es alles klappt, dann werde ich euch holen und dann werden wir ein besseres Leben haben, okay? Und ich sage so, ich habe noch nie bis zu dem Zeitpunkt irgendwas im Fernsehen über Deutschland gesehen, noch nie irgendwo im Radio oder so über Deutschland gehört. All das, was ich von Deutschland wusste, war die Erzählungen von anderen Menschen und von meiner Mutter. Ich habe nur gehört, dass Deutschland das beste Land sein soll. Made in Germany. Ey, jeder Ausländer kennt es. Made in Germany. Keiner möchte Nike von Burma, Mann. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil hier ist zwar ein Nike-Zeichen, aber hinten ist so ein anderes Zeichen. Das klappt einfach nicht. Keiner möchte das haben, ja. Und Made in Germany ist etwas, was eigentlich auf der ganzen Welt für Qualität und für eine bestimmte Marke steht. Made in Germany an sich ist eine Marke. Und ich dachte mir, ey, Made in Germany, allgemein Deutschland, das ist so ein heftiges Land. Und mein Dad ist da und meine Mutter und andere sagen noch, ey, Deutschland ist das beste Land, es ist noch besser als die USA. Dem ist so, wow, krass, Mann. Und damals kannte ich nur den Film Titanic. Das war mein erster Kinofilm. Und all die Leute, die im Titanic waren, die wollten Ding nach Amerika. Und Amerika war das heftigste Land. Und Deutschland soll noch krasser sein als Amerika. Alter, für mich war Deutschland der Himmel, Mann, ich sag's euch. Für mich war Deutschland der Himmel, auf den ich so gewartet habe, wo ich unbedingt hin wollte. Und mein Dad hat es geschafft, nach 5 Jahren uns zu holen, ja. Und als er uns verlassen hatte, war ich 5, mein Zwillingsbruder Philipp war 5, meine Schwester war 7. Und nach 5 Jahren hat er es geschafft, uns zu holen. Und ich dachte mir, ey, Deutschland ist ein Land, was für Wohlstand, was für Reichtum steht. Wie heftig muss mein Dad uns empfangen? Und ich habe mir in meinen Augen vorgestellt, ich meine, wie ich gesagt habe, wenn du etwas noch nie gesehen hast, dann kannst du dir nur die Sachen so vorstellen, wie du es irgendwo erfahren hast oder diese Prägung du schon hast, okay? Und ich habe mir vorgestellt, ey, mein Dad ist in Deutschland, in dem besten Land der Welt. Wenn er uns empfängt, dann, ich habe einen Palast vor meinen Augen gesehen, ja? Mein Dad war gekleidet wie ein König. Und wir sind in Deutschland angekommen, nach einem langen Flug sind wir angekommen in Deutschland. Und wir standen da, da war zwar kein Palast, ja? Aber das Gebäude war riesig. Das Gebäude war riesig, ich weiß nicht, vielleicht, damit ihr das vorstellen könnt, eure Schulen oder eure Krankenhäuser, diese riesigen Gebäude, ja. Wir standen vor dem riesigen Gebäude und ich dachte mir, das ist Deutschland? Mein Dad wohnt hier, wie viele Zimmer hat er? Ich war so geflasht, dass ich habe mir gedacht, Alter, mein Dad ist in Deutschland, er hat es geschafft, Mann, er hat uns geholt. Und dann kam wir standen vor diesem Haus, vor diesem Riesenhaus und ein Typ ist gekommen, hat uns abgeholt, uns gegrüßt und die Sachen von uns getragen, Gepäck und so weiter. Und ich dachte ihm, Alter, mein Dad hat sogar einen Angestellten. Mein Dad hat sogar einen Angestellten. Ey, wie heftig ist der Mann? In Burma ist es so, wenn du reich bist, hast du einen Hausmann gehabt oder ein Hausmädchen. Die haben für dich die Sachen erledigt. Die haben für dich gekocht, die sind einkaufen gegangen, die haben sich um deine Kinder gekümmert. Und ich dachte mir, mein Dad hat einen Angestellten in Deutschland. Alter, Respekt, Mann, du hast es geschafft. Irgendwann, wir kommen rein in dem riesigen Haus, wir kommen ins Zimmer rein und wir kommen, das Zimmer ist halb so groß wie diese Bühne, ich sag's euch, nicht mal. Da waren aber 2 Betten drin. Ich denke mir, okay, wir warten, ich denke, ist das das Wartezimmer? Wir warten. Meine Mutter unterhält, da waren 2 Betten, ein anderer Typ war noch da, der Typ, der uns abgeholt hat. Und meine Mutter unterhält sich da und wir warten die ganze Zeit. Ich spiele mit meinen Geschwistern und irgendwann, hat uns zu lange gedauert. Und irgendwann zupfe ich so an meine Mama. Ich sage, ey, wann kommt eigentlich unser Dad? Sie schaut mich an und sagte, seid ihr so blöd? Der Typ, der uns abgeholt hat, das ist euer Dad. Ich denke mir, was? Das ist unser Dad? Der hat doch fast eine Glatze. Das kann doch nicht sein. Und ich war so enttäuscht von meiner Vorstellung, die ich von Deutschland hatte. Ich dachte, das ist, ein Palast wartet auf mich. Mein Dad, der wie ein König gekleidet ist. Ich dachte, mein Dad wäre der Angestellte von meinem Dad. Ich war jetzt nicht so sonderlich begeistert, ja. Das soll der Himmel sein, auf den ich gewartet habe. So soll Deutschland aussehen. Ich habe mir gedacht, okay, diese Enttäuschung lasse ich jetzt nicht auf mich ergehen, sondern ich habe noch Hoffnung, dass da was Besseres kommt. Dieses Zimmer war halb so groß wie diese Bühne, hatte aber 2 Türen. Die Eingangstür und eine andere Tür, die eigentlich so quasi verschlossen war mit einem Tuch. Mit einem Tuch, weil in Burma kannte ich das so, wenn du reingegangen bist, weil in Burma ist das ja heiß, du bist so durch so einen Vorhang reingegangen und da war das nächste Zimmer. Und ich habe gedacht, okay, mein Dad hat eine heftige Überraschung für uns vor. Wenn wir jetzt durch diesen Vorhang reingehen, dann kommt wirklich dieser Palast, das große Zimmer und alles Mögliche. Wir gehen so rein, ich mache den Vorhang auf, die Tür war eigentlich zugemauert, da war kein anderes Zimmer mehr da. Da waren nur Regale da mit Essen und Dosen und ich denke mir so, ey, wo ist das Geheimversteck, Mann? Wann kommen wir endlich ins Haus, wo mein Dad eigentlich wohnt? Und später hat sich herausgestellt, mein Dad wohnt in dem Zimmer. Und ich denke mir so, das soll Deutschland sein? Irgendwann zupfen wir wieder an meine Mama und sagen so, ey, wer ist eigentlich der andere Typ? Und meine Mutter schaut uns wieder an, seid ihr so dumm, das ist euer Onkel. Ey, der Typ, der da wartet, das ist mein Dad und mein Onkel haben sich ein Zimmer so geteilt, 5 Jahre lang hier in Deutschland gewohnt, er hat uns hierher geholt. Und all das, was ich an Vorstellung hatte von Deutschland, war innerhalb von ein paar Sekunden, ein paar Minuten zerstört worden. Und ich denke mir so, das ist Deutschland? Ey, da gehe ich lieber zurück, weil in Burma waren wir nicht reich, aber selbst wir hatten ein Hausmädchen, ja, die für uns gekocht hat und die für uns einkaufen gegangen ist. Ist ja besser dort. Ey, oftmals entspricht unsere Vorstellung nicht das, was wir bekommen. Wir sind so oft enttäuscht. Wir sind so oft enttäuscht und Gott hat uns sein Himmelreich gegeben und wir denken, das ist das Himmelreich. Da möchte Gott, dass ich bin und da möchte Gott, dass ich unterwegs bin und da mit ihm lebe und mit ihm gehe. Und wir sind so unglaublich enttäuscht. Ich hab noch eine Geschichte. Wir hatten letztes Jahr Weihnachten gefeiert in Prag. Und ich war mit der Familie von Paulina, meine Schwiegereltern, David, Aaron, die waren alle da. Und wir waren in Prag und wir haben uns Geschenke ausgetauscht. Wir haben uns Geschenke ausgetauscht und so weiter. Und wer mich kennt, er weiß, ich liebe so Parfüms und so weiter. Ne? Und es gibt so eine Parfümsorte, was ich halt voll mag, so von Jean Paul Gaultier, okay. Und wir haben uns Geschenke ausgetauscht und ich hab mein Geschenk bekommen. Und ich mache mein Geschenk auf und ich sehe einfach nur die Verpackung von Jean Paul Gaultier, ich denke mir so, ey, das ist es, Mann, ich danke Gott. Und meine Schwiegereltern haben mir das geschenkt, ihr dürft die Geschichte nicht weitererzählen, weil das ist gerade nur ein Beispiel. Aber ich möchte, ja, weitermachen. Auf jeden Fall habe ich mein Geschenk ausgepackt und da war die Verpackung von Jean Paul Gaultier und das Parfüm benutze ich seit Jahren, ich feiere das voll. Und ich denke mir so, ey, nice, weil ich finde es immer so schade, so Geld für Parfüm auszugeben und so weiter. Und ich denke mir, ich bekomme ein Geschenk, muss ich jetzt nicht selber kaufen. Und ich sehe nur die Verpackung, ich war übelst glücklich. Jean Paul Gaultier, ich mache die Verpackung auf. Was sehe ich da? Jean Paul Gaultier Duschgel. Und ich denke mir so, äußerlich so voll am Strahlen, innerlich so, oh, kein Parfüm, Mann. Ey, kein Parfüm. Ey, das, was wir erwarten, und diese Vorstellung, die wir haben, entspricht oftmals nicht das, was wir bekommen. Wir sind enttäuscht. Aber ich sage es euch, nur weil wir nicht verstehen, was wir bekommen haben, heißt es nicht, dass es so gering, so wenig ist. Wir müssen einfach verstehen, was Gott uns hierher gebracht hat, um zu wissen, dass es nicht so klein ist, was Gott gemacht hat, was Gott getan hat. Wisst ihr, ich habe mir ein Parfüm gewünscht, ja, habe ein Duschgel bekommen, aber nachdem ich das Duschgel benutzt habe, es ist einfach vom Feeling her anders, sage ich euch. Es ist anders. Ich sag's euch, weil Jean Paul Gaultier, was ich verstanden habe, ist, ein Parfüm ist so viel teurer, ich sprühe mir drauf, ich habe Jean Paul Gaultier auf meiner Haut drauf, ja, voll nice. Aber ein Duschgel benutzt du in der Dusche und du tust dich einreiben und dann, weißt du, was passiert? Ich habe nicht Jean Paul Gaultier drauf, ich werde zu Jean Paul Gaultier. Ich werde zu Jean Paul Gaultier, weil ich meinen ganzen Körper damit einreibe und einschmiere und dann habe ich erst richtig verstanden, dass ein Duschgel gar nicht mal so schlecht ist. Aber wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, nehmt das Parfüm. was ich damit sagen möchte ist, das, was ich erwarte, meine Vorstellung entspricht oftmals nicht das, was ich bekomme und ich bin enttäuscht. Ich kann genauso weitermachen, mit diesem Beispiel. Als ich meine Traumfrau gesehen habe, sie war geschminkt, sie sah gestylt aus und in der Ehe, ich weiß, was sie erwartet. Sie ist nicht geschminkt, aber ich liebe es. Ja, nee. Als sie geschminkt war, konnte ich nie ihr Gesicht anfassen. Aber dann hat sie ihre Schminke fallen lassen und dann durfte ich ihr Gesicht streichen und es war schön. Was ich damit sagen möchte ist, das, was wir erwarten, entspricht nicht, was wir bekommen und wir sind so enttäuscht. Und Gott bringt uns seinen Himmel hier zu uns auf die Erde und wir denken, das ist das Himmel, das soll der König sein, das soll der Messias sein, ein Baby, das in einer Futterkrippe liegt. Wisst ihr, die Menschen kannten damals nicht das Reich Gottes. All das, was sie kannten, war das Römische Reich. Das Römische Reich, was sie unterdrückt hat, das Römische Reich, das über sie bestimmt hat, das Römische Reich, was die Gesetze aufgestellt hat und alles, was sie in ihrem Leben tun mussten, war, sich danach zu orientieren und sich danach zu halten, was in diesem Reich für Prinzipien und Regeln da waren. Und diese Menschen kannten nur das Römische Reich und sie haben sich danach gesehnt, endlich mal unabhängig zu sein, endlich mal frei zu sein und endlich mal einen eigenen König zu haben. Sie haben auf den Messias gewartet und der Messias ist gekommen und es hat nicht ihrer Erwartungen, ihrer Vorstellungen entsprochen. Und sie waren so enttäuscht, ey, das soll unser Messias sein, er liegt in einer Futterkrippe und er soll uns irgendwann führen, er soll sein Reich aufbauen. Und genauso ist unsere Vorstellung gegenüber dem Reich Gottes. Das Reich Gottes wird uns serviert auf dem Silbertablett und wir sagen, ey, das soll das Reich Gottes sein. Wisst ihr, jeder von uns denkt so oder hat so gedacht. Und es soll keine Verurteilung oder sonst was sein. Das haben sogar selbst die Jünger gedacht. Die Jünger haben gedacht, ey, Jesus, er ist der Messias. Er wird derjenige sein, der ein Reich bauen wird. Und wir werden diejenigen sein, die zur Rechten und zur Linken bei ihm sitzen. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung von Jesus und von seinem Reich gehabt. Aber als sie erfahren haben, dass es nicht darum geht, zur Rechten und zur Linken zu sitzen in seinem Reich, sondern dass es darum geht, der Diener aller zu sein, der Niedrigste zu sein, der größte Diener zu sein, waren sie verblüfft. Und sie sagen, ey, das soll dein Reich sein? Ich soll der Diener sein? Ich dachte, ich herrsche. Ich dachte, ich werde mitregieren mit dir, mit dem König. Und das soll das Reich sein? Warum soll ich das annehmen? So viele, die Jesus nachgefolgt haben, sind wieder zurückgegangen und sind ihren eigenen Weg gegangen. Warum? Weil das Reich, was Jesus zu uns auf die Erde gebracht hat, weil das Himmelreich nicht dem entsprach, was sie sich vorgestellt haben unter dem Reich, was Gott eigentlich aufbauen möchte. Und ich sage es euch, nachdem Gott meinen Blick, meine Perspektive über sein Reich verändert hat, benutze ich bestimmte Begriffe und Worte nicht mehr, weil ich habe einen anderen Verständnis, einen neuen Verständnis über das Reich Gottes bekommen. Reich Gottes ist nicht etwas, was Gott hierher gebracht hat, um es aufzubauen. Und wir sagen oftmals, und ich verurteile da niemanden, ich habe es genau selber gesagt und ich weiß, warum wir das sagen, weil die Worte, die wir sagen und die Begriffe, die wir benutzen, sich im Laufe der Zeit verändert haben. Und wir meinen das Richtige, aber sagen das Falsche. Deswegen bin ich der Meinung, ich sage es einfach nicht mehr, dass ich sage, ich bin hier auf dieser Erde, um das Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was du nicht bauen. Das Reich Gottes ist etwas, was Jesus hierher zu uns auf die Erde gebracht hat. Und wir bauen es nicht auf, sondern wir erweitern es und wir vergrößern es. Wenn du Reich Gottes baust, was glaubst du, wie klein das Reich Gottes ist? Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt, er hat ein Stück vom Himmel genommen, zu uns auf die Erde gebracht und Jesus hat angefangen, kraftvoll und mächtig zu predigen und das Erste, worüber er gesprochen hat, war, ey, das Reich Gottes ist nahegekommen, kehrt um, tut Buße, damit ihr ins Reich Gottes hineinkommt. Es war nicht etwas, was er erstmal aufbauen musste, sondern es war ein Stück Himmel, was er hier auf die Erde gebracht hat. Er ist nicht auf die Erde gekommen, hat dann etwas nachgebildet, was dem Himmel entsprechen könnte. Nein, er hat ein Stück vom Himmel genommen, hierher auf die Erde gebracht. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was wir bauen. Das Reich Gottes ist längst da. Es ist längst da. Es entspricht aber nicht das, was wir meinen. Es entspricht nicht unserer Vorstellung. Und deshalb denken wir, dass das Reich Gottes so unglaublich klein ist. Deshalb denken wir, dass das Reich Gottes so unglaublich schwach ist. Was ist das für ein König, der nicht auf einem Thron sitzt, sondern der am Kreuz hängt? Was ist das für ein König, der nicht gekleidet ist wie ein König, sondern der mit Sachen rumläuft, die komplett zerstört und vernichtet worden sind? Wisst ihr, damit wir das Reich Gottes verstehen können, gebraucht Jesus ein Gleichnis, damit wir durch diesen Gleichnis verstehen können, was Jesus eigentlich zu uns sprechen möchte. Was ich dabei habe, ich habe leider kein Geschenk für euch dabei, aber ich habe... Normalerweise mache ich das ja nicht so, das in der Predigt, aber ich habe für uns Mehl dabei. Gio, kannst du kurz aufmachen für mich? Ich habe für uns Mehl dabei, dass wir verstehen können, was das Reich Gottes ist. Und wir haben erfahren von Jesus, dass das Reich Gottes wie ein Sauerteig ist, das mit Mehl vermengt wird und von einer mit Mehl vermengt wird und dass die ganze Masse durchsäuert wird. Wir verstehen das Reich Gottes nicht, aber Gott gebraucht ein Gleichnis für die damaligen Menschen, um es zu verstehen, was das Reich Gottes eigentlich bedeutet. Natürlich ist es bei uns jetzt anders, okay? Wir kaufen einfach vieles Fertigprodukte, wir müssen selber nicht mehr backen, das ist nicht etwas, womit jeder jeden Tag in Kontakt kommt. Aber ich habe uns Mehl gebracht, okay, damit wir verstehen, was das Reich Gottes eigentlich bedeutet. Und es ist wirklich Mehl, ja, auch wenn es ein bisschen anders aussieht oder nach was anderem aussieht. Wow. muss mal kurz Handschuhe anziehen. Ich will mich ja nicht dreckig machen. Okay. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Okay, Jesus sagt, das Himmelreich, das Reich, was ich hierher auf die Erde gebracht habe, ich fühle mich wie ein Arzt, das Reich, was ich hierher auf die Erde gebracht habe, gleich einem Sauerteig, was mit Mehl durchgemischt wird und dass die ganze Masse durchsäuert wird. Ich habe zwar keinen Sauerteig, aber ich habe uns Hefe mitgebracht. Ist dasselbe eigentlich? Und ich habe erstmal nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das Reich Gottes bedeutet. All die Jahre habe ich, 8 Jahre lang bin ich Christ, 8 Jahre lang lese ich diese Stelle, 8 Jahre lang habe ich nicht verstanden, was das Reich Gottes bedeutet. Ich dachte, die Masse wird zu Teig und es ist etwas, was sich ausbreitet. Was ich verstanden habe, war, dass das Reich Gottes etwas ist, etwas ist, was größer wird, was an Masse gewinnt und so weiter. Und es ist gut, es ist richtig. Das Reich Gottes wird größer, ja. Aber ich habe nie den Prozess dahinter verstanden, wie es größer wird. Und das Reich Gottes ist nicht etwas, was so unglaublich klein ist. Ich habe nie verstanden, was das Mehl bedeutet. Ich habe nie verstanden, was der Sauerteig bedeutet, ja. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, mit dem Reich Gottes, schenkt mir Gott eine Offenbarung, die ich gerne mit euch teilen möchte und die hoffentlich uns ein neues Verständnis über das Reich Gottes geben möchte, ist, ich habe nie verstanden, was das Mehl bedeutet und was die Hefe bedeutet, beziehungsweise Sauerteig. Aber wenn ihr euch jetzt das Ganze anschaut, ja, Mehl, ich weiß nicht, an was euch das erinnert, aber Gott spricht zu mir, ey, dieses Mehl, ist es nicht wie Staub? Etwas, das so fein ist, etwas, das so trocken ist, das so ungenießbar ist, etwas, das eigentlich in sich keine Wirkung, keine Bedeutung hat, ist es nicht wie Staub? Und wisst ihr, woraus der Mensch gemacht ist? Aus Staub. Der Mensch ist aus Staub gemacht. Der Mensch ist eigentlich ein Null, ein Nix und ein Niemand. Und aus Staub hat Gott angefangen. Ja. Aus Staub hat Gott angefangen, bisschen Wasser reinzugießen. Gott sagt, dieser Mehl ist wie Staub. Das ist die Erde. Dieser Mehl ist ein Bild für die Erde. Ist ein Bild für die Menschen. Ist ein Bild für die Menschen. Es hat keine Bedeutung. Es hat keine Auswirkungen. Es hat nichts zu bedeuten. Aber Jesus sagt, ich bin dieser Sauerteig. Ich bin die Hefe und ich habe mich entschieden, mich komplett reinzugeben. Ich habe mich entschieden, in die Menschen hier mich reinzugeben und mich zusammenzumachen mit den Menschen. Ich habe den Himmel verlassen, um hier Himmel auf die Erde zu bringen, ins Nix, da wo nur Staub ist, um Leben reinzubringen. So wie ich es bei Adam getan habe und ich Leben hineingeblasen habe, in etwas, was eigentlich für tot steht, so bringe ich mich selber hin und erschaffe Leben und erschaffe mein Reich. Deshalb ist es nicht eine Aufgabe, die wir Menschen tun. Es ist nicht etwas, was wir kreieren. Es ist nicht etwas, was wir bauen. Es ist etwas, was er zu uns hier auf diese Erde gebracht hat. Wisst ihr, er hat sich nicht nur komplett hingegeben. Was er getan hat, ist, er hat sich schlagen lassen. Er hat sich schlagen lassen, auf ihn wurde gespuckt, auf ihn wurde getreten und es kam so weit, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Es kam so weit, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wisst ihr, dieser Mehl ist nicht nur mehr Mehl, sondern dieser Mehl, ihr werdet es sehen, wenn es länger dauert nach der Predigt, wird zu einem richtigen Teig. Und so schaut das Reich Gottes aus. Das Reich Gottes ist etwas, was Gott zu uns hier auf diese Erde gebracht hat, und es hat ihm was gekostet. Uns hat es nichts gekostet, aber ihm hat es alles gekostet. Ihm hat es gekostet, dass er sich schlagen lassen hat, dass er sich treten lassen hat, um uns das zu bringen, was er uns verheißen hat. Dem Adam und der Eva hat er den Garten Eden gegeben, aber uns gibt er das Himmelreich. Ein Ort, wo wir leben können, ein Ort, wo wir uns ernähren können von all den Früchten, die er hat, ein Ort, wo wir Gemeinschaft haben und Begegnung mit ihm haben können, hat er für uns geschaffen. Aber weil wir Menschen sagen, ey, das, was du getan hast, das, was du gemacht hast, ist so klein, wollen wir dann niemals rein, wollen wir dann niemals sein. Weil Reich Gottes etwas ist, was wir vergleichen mit dem Reich, was wir kennen. Die Menschen damals haben das Reich Gottes mit dem römischen Reich verglichen. Und sie haben gesagt, ey, wenn der Kaiser, ja, wenn ich mich nicht täusche, war das Augustus, ich war noch nie wirklich gut in Kirchengeschichte. Er hat geherrscht und er hatte so eine Autorität, er hatte so viele Soldaten unter seiner Herrschaft, er hatte so viele Länder eingenommen und er war so kraftvoll. Und sie haben verglichen, wenn Augustus so unglaublich mächtig ist, Jesus, was ist das für ein Reich? Warum sollten wir da sein? Warum sollten wir uns für dich entscheiden? Ich habe gesagt, hey, wenn das Deutschland ist, gehe ich nach Wurmer zurück. Und diese Menschen haben gesagt, ey, wenn das dein Reich ist, dann bleibe ich lieber im römischen Reich. Bleibe ich lieber in der Sklaverei. Aber das, was Jesus gemacht hat, ist, er hat sich treten lassen, er hat sich schlagen lassen, er ist ans Kreuz gegangen, damit er sein Reich hierher bringen kann. Und so schaut sein Reich aus. In unseren Augen lächerlich, in Gottes Augen der neue Garten, den er uns gegeben hat. Du kannst in dem Garten sein, wo Gott dir jemand, und dieser Garten ist so viel besser als der Garten Eden. Und das Reich Gottes entspricht nicht das, was wir meinen zu glauben, das, was wir meinen zu wissen. Wisst ihr, Sie sind mit der Vorstellung gekommen, ey, wenn Jesus kommt, er wird die Krone tragen. Stattdessen hat er eine Dornenkrone. So lächerlich. Sie haben gedacht, er wird einen Thron haben, auf dem er sitzt. Stattdessen war das Kreuz da, worüber drauf stand, dass es der König der Juden ist. Und sie haben einfach ihn nur belächelt. Aber so schaut das Reich Gottes aus. Es ist ein Reich, das in unserem Herzen beginnt. Die Menschen sagen, ey, Jesus, du sprichst immer die ganze Zeit vom Reich Gottes, vom Himmelreich. Zeig uns dein Reich. Jesus sagt, ey, das Reich ist in euch da. Das ist in euch. In eurem Herzen ist das Reich Gottes. Wisst ihr, solange Menschen nicht Reich Gottes verstehen, werden sie immer sich fragen, warum erlebe ich das? Warum muss ich durch diesen Tal gehen? Warum muss ich das erleiden? Warum trifft das immer wieder mich? Aber wenn du Reich Gottes verstehst, dann wirst du den Grund wissen, warum du die Schläge kassierst, warum es so sich anfühlt in deinem Leben, als ob jemand auf dich tretet. Wisst ihr, Jesus hätte genauso sagen können, warum sollte ich mich treten lassen? Warum sollte ich mich schlagen lassen? Warum sollte ich mich kreuzen lassen? Aber wisst ihr, was er gesehen hat? Er hat nicht gesehen, dass die Menschen auf ihn spucken. Er hat nicht gesehen, dass die Menschen auf ihn treten. Er hat nicht gesehen, dass die Menschen auf ihn schlagen, auf ihn schimpfen. Was er gesehen hat, ist, irgendwann wird es aufhören und irgendwann wird dieser Mehl zu Teig und es wird an Masse gewinnen und es wird breiter und größer werden. Jesus hat gesehen, dass die Schläge, dass die Beschimpfungen, dass die Leute auf ihn spucken, nur das ist ein Teil von dem ist, was eigentlich noch kommen wird. Und er wusste, nach all diesen Dingen wird die Auferstehung kommen. Er wusste, hinter all dem wird die Auferstehung kommen und das war der Grund, warum er durchgehalten hat. Das war der Grund, warum er das mit sich machen lassen hat. Er wusste, in dem Prozess werde ich nicht immer da sein. Es ist etwas, was ich gerade und hier und jetzt erlebe, was nicht schön ist, aber ich weiß, dieser Tag wird aufgehen. Ich weiß, ich werde auferstehen. Und ich möchte sagen, vielleicht fühlst du dich so. Vielleicht fühlst du dich so in deiner Arbeit, vielleicht fühlst du dich so in deiner Schule, dass die Menschen auf dich rumschimpfen, dass die Menschen auf dich rumhacken, dass die Menschen es nicht gut mit dir meinen und es fühlt sich alles an wie ein Tritt, wie eine Faust, wie Beleidigungen, wie als ob jemand auf dich spuckt. Aber ich möchte eines sagen, dieser Teig wird aufgehen und das Ganze wird durchsäuert werden und du wirst das erleben, was Jesus erlebt hat. So wie Jesus auferstanden ist, so wirst du aufgehen und du wirst deine Masse, du wirst zu dem geformt werden, den Gott für dich bestimmt hat. Du wirst zu der Person, du wirst ein Teil vom Reich Gottes. Du baust nicht das Reich Gottes, aber du kannst ein Teil vom Reich Gottes sein und du kannst das Reich Gottes erweitern, indem du in dem Prozess bist, wo Gott dich hinstellt. Ja, es mag sich anfühlen wie ein Tritt. Es mag sich anfühlen wie eine Faust. Es mag sich anfühlen, wie als ob jemand auf dich spuckt. Aber wisst ihr, das ist nicht das Ende, Leute. Das ist nicht das Ende. Das ist nur der Prozess von dem Ganzen. Du wirst an einem Punkt kommen, wo du definitiv erleben wirst, wie Gott dich aus dem Ganzen erhebt. Aus dem Menschen, aus Staub hat er den Menschen gemacht und der Menschen ist zum Leben erwacht. Was meinst du, was Gott für dich tun würde, der an Jesus glaubt, der teuer erkauft worden ist? Gott gibt dir das Himmelreich, um all das zu begreifen und verstehen, was du gerade erlebst. Ey, ich sag's euch, ich bin momentan in einer Phase, was ziemlich herausfordernd ist. so viele Menschen kommen zu mir und die meinen es gut und ich wünsche ihnen das Beste. Ey, wie kann, du hast dein Studium abgebrochen, du wolltest doch in den Dienst, du wolltest, du hast doch Theologie studiert, machst du nicht weiter, machst du nicht. Und sie meinen alle das Beste für mich, die Ratschläge nehme ich an und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, da wo ich bin dabei, mehr und mehr dieses Reich Gottes zu verstehen. Warum soll ich da weg? Warum sollte ich wieder Theologie studieren, wenn Theologiestudium nicht das ist, was Gott mir gerade geben möchte? Und wisst ihr, die Herausforderung, die ich habe, ist nicht, wer das nicht weiß, ich arbeite momentan bei der Post. Ich tue Briefe zustellen. Und ich habe davor bei einer Versicherungsfirma gearbeitet, wo ich auch eigentlich sehr, sehr zufrieden war und wo sie auch eigentlich sehr, sehr zufrieden mit mir war. Die Leute sagen, ey, warum bist du da weg und so, warum tust du dir das an, Post in dem Wetter, bei dem Regen und sonst was? Ist es nicht schwer, ist es nicht anstrengend? Es ist nicht die einfachste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Ja, stimmt. Aber wisst ihr, nicht der Regen, nicht die Kälte, nicht die anstrengende Arbeit ist das, was sich nach Schläge und was sich nach Tritten, was sich nach Fäusten anfühlt, sondern wie die Menschen über dich denken, dass du bei der Post arbeitest. Wie die Menschen über dich denken, was für etwas so Niedriges, was du dich entschieden hast, das fühlt sich viel mehr an wie ein Tritt. Das fühlt sich viel mehr an wie die Faust. Aber ich sage euch, ich weiß ganz genau, ich bin gerade da und erleide das und ertrage das, weil Gott mich zu dem formt, wer ich bin, um beizutragen im Reich Gottes. Und ich weiß, ganz ehrlich, vielleicht erlebst du, dass Menschen in deinem Umfeld denken, ey, was hat sie schon erreicht, was hat der schon erreicht? Hat nicht mal eine gescheite Ausbildung gemacht, hat nicht mal einen guten Schulabschluss und es fühlt sich alles wie eine Schläge an, aber ich sag's dir, wenn du weißt, dass du in seinem Reich bist, dann ist es nicht das Ende. Das Ende ist so viel besser und das Ende ist nicht das, worin du gerade steckst. Aber ich möchte dir sagen, schau nicht auf die Tritte, schau nicht auf die Fäuste, schau nicht auf das, was sie mit dir tun und wie sie über dich denken, sondern schau, dass du so fest wirst und dass du an Masse gewinnst und dass du zu dem Teig wirst, dass du zu der Person wirst, die Gott für dich vorbereitet hat und die Gott von dir möchte. Er hat dir nicht irgendeinen Garten gegeben, er hat dir das Himmelreich gegeben, wo du sein kannst, wo du Begegnungen hast. Und ich sage dir, das Beste am Himmelreich ist, jeder Tag an fühlt sich wie eine Schule. Jeder Tag an fühlt sich an, als Gott dir was beibringt. Nicht nur, dass es sich anfühlt, es ist so. Ich habe niemals verstanden, dass Jesus sagt, im Himmel, das Himmelreich ist für diese Leute und die Menschen haben geguckt und gemeint, okay, zeigt er jetzt gerade auf die Schriftgelehrten, zeigt er jetzt gerade auf die Pharisäer oder auf welchen Menschen zeigt er? Die Leute richten ihr Blick auf Jesus Finger und sehen lauter Kinder. Sie sehen lauter Kinder und ich habe immer gedacht, das Reich Gottes ist für Leute da, wie Kinder, die mit reinem Herzen da sind und bla bla bla, sonst was. Vielleicht stimmt das irgendwo, ja. Aber was ich im Reich Gottes neu verstanden durfte und erfahren durfte, ist, dass Gott auf Kinder zeigt, weil Kinder diejenigen sind, die jeden Tag lernen. Wenn du ein zweijähriges Kind siehst, dann ein dreijähriges Kind siehst und der im Kindergarten ist, wenn er nach Hause kommt, er wird jeden Tag was anderes sagen, er wird jeden Tag was anderes machen, weil er jeden Tag lernt. Und im Reich Gottes geht es darum, wie ein Kind zu sein, weil du im Reich Gottes jeden Tag lernen sollst. Weil du im Reich Gottes jeden Tag erfährst, was das bedeutet, das gerade, was du erlebst. Deswegen fragen sich Menschen, die nicht im Reich Gottes sind, die ganze Zeit danach, ey, warum erlebe ich das? Warum muss ich da durch? Warum muss ich das erleben? Warum passiert das mir? Nein, dir passiert das, weil Gott mit dir etwas vorhat. Mit dir passiert es, weil Gott möchte, dass du etwas Besonderes bist. Er möchte zu deiner Bestimmung, die Bestimmung von Adam und Eva war es, im Garten Eden zu sein. Deine und meine Bestimmung ist es, im Reich Gottes zu sein. Kann ich einen Amen dazu hören? Ey, Gott hat uns nicht irgendeinen Garten gegeben. Nein, er hat uns etwas viel Größeres, viel Besseres gegeben. Und es ist sein Himmelreich, wo wir sein können, wo wir lernen können, wo wir wachsen können. Es fühlt sich an, als ob du manchmal alleine bist. Es fühlt sich an, als ob du manchmal dieser komische Typ bist, mit dem niemanden zu tun haben möchte. Aber ich sag's euch, im Reich Gottes, du bist so immun gegen diese Fäuste, du bist so immun gegen diese Tritte, du bist so immun gegen diese Dinge. Warum? Weil dein Blick nicht darauf gerichtet ist, was du gerade an Leid erlebst. Du wirst auferstehen und wisst ihr, was ich euch weitergeben möchte? Egal, wie sehr man auf diesen Teig, das ist jetzt mittlerweile zu einem richtigen Teig geworden, egal, wie sehr du es knetest, egal, wie sehr du jetzt drauf treten würdest, ich sag's euch, wenn es hier jemanden gibt, der Mehl und Hefe jetzt trennen kann, dann soll nach vorne kommen. Dann soll diese Person nach vorne kommen. Egal, was du erlebst, egal, was du durchmachst, im Reich Gottes hält alles zusammen und nichts kann dich mehr von dem trennen, was Gott für dich vorhat. Nichts kann dich mehr von dem trennen und nichts kann dir mehr, nichts, egal was du erlebst, keiner kann dir mehr deinen Gott wegnehmen. Keiner kann dir mehr die Bestimmung wegnehmen, die Gott dir gegeben hat. Sorry, ich muss es einfach machen. Egal was ich damit mache, du kannst die Hefe nicht mehr vom Mehl trennen. Egal wie sehr du drauf tretest, egal was du damit machst, du kannst es nicht mehr trennen, du kannst es nicht mehr auseinandernehmen. Der größte Wissenschaftler kann kommen und er wird es nicht schaffen. Im Reich Gottes, egal was dir zustößt, egal was du erlebst, nichts kann dich mehr von dem trennen, was Gott für dich vorbereitet hat, wenn du in dem ganzen Prozess bist und wenn du siehst, dass du zu einem Teig wirst, der die ganze Masse durchsäuert. Und ich sag's dir, wenn du im Reich Gottes bist, dann kannst du mehr Einfluss nehmen, als du jemals in deinem Leben getan hast. Du kannst mehr Einfluss nehmen, als du jemals als Christ getan hast. Du kannst so viel in so vielen Diensten gewesen sein, du kannst so viele Stunden investiert haben, nichts wird mit dem zu vergleichen sein, was im Reich Gottes ist. Wenn du in seinem Reich bist, dann herrschen da andere Gesetze, andere Maßstäbe, weil du entscheidest dich nicht mehr, die Dinge zu tun und zu machen, um der Größte zu sein. Nein, du entscheidest dich dafür, um der größte Diener zu sein. Du hast ganz andere Vorstellungen von dem, was Reich Gottes ist, als andere, die Reich Gottes nicht verstanden haben. Und Reich Gottes, Menschen, die es nicht verstanden haben, sie werden immer wieder verletzt werden, sie werden immer wieder zerbrechen, sie werden immer wieder auf dem Boden liegen, sie werden immer wieder auf den Boden fallen, während die Menschen, die im Reich Gottes sind, immer und immer mehr fester sind, immer und immer mehr zunehmen und wachsen und wachsen und wachsen. Und ich möchte dich ermutigen, egal was du erlebst, egal wie es in deiner Schule aussieht, egal wie es in deiner Arbeit aussieht, das, was du erlebst, ist nicht das Ende. Gott hat mit dir etwas so Großes vor. Dieser Teig wird nicht einfach so ein Teig bleiben. Irgendwann wirst du in den Backofen es reinschieben. Es wird zu etwas Essbarem und du wirst dann genießbar. Ey, wisst ihr, wir Christen von uns, wir so oft einfach nur Schlechtes geredet, weil wir es einfach nicht schaffen, im Reich Gottes zu sein, weil wir es nicht verstanden haben. Für die Menschen sind wir ungenießbar. Aber wenn du im Reich Gottes bist, wird die ganze Masse durchsäuert und es gewinnt an Geschmack und du erfüllst die Bestimmung, wenn Jesus zu dir sagt, du bist dazu bestimmt, Salz und Licht dieser Erde zu sein. Wir von uns Christen wird so oft falsch und schlecht gesprochen, weil wir es nicht schaffen, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Ich kann dir eines sagen, du kannst es schaffen, wenn du im Reich Gottes bist. Du kannst dich entscheiden. Entscheide ich mich dafür, wisst ihr, wir haben uns für Jesus entschieden. So viele Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, aber so wenige Menschen haben es verstanden, im Reich Gottes zu sein. Warum? Weil sie diese Vorstellung haben, was Reich Gottes ist. Sie interpretieren mit Dingen, die sie kennen und es entspricht nicht das, was tatsächlich Reich Gottes ist. Und das, was ich sage, ey, das ist nur ein Stück vom Reich Gottes. Es gibt so viele tausend Gleichnisse, die Jesus noch nennt und die einen bestimmten Punkt ansprechen möchte. Mein Punkt heute ist vor allem für die Menschen, die zerbrochen sind, für die Menschen, die in diesem Prozess sind, wo sie Schmerzen erleiden, wo sie das Gefühl haben, dass Menschen sie mit ihren Blicken, sie mit ihren Worten verletzen und die Faust bekommen. Ja? Es ist nicht vorbei. Gott hat etwas so Großes vor und sein Reich ist die Lösung. Und ich sage es euch, die Menschen sind enttäuscht. Ich habe die Möglichkeit gehabt, und es ist mein Gebet, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und über das Reich Gottes weitergeben zu dürfen. Und ich sage es euch, es kommen Leute und einer ist mal zu mir gekommen und sagt dann, hey, was soll das? Ich gehe mit Gott, ich komme zur Gemeinde und bla bla bla, aber ich finde immer noch nicht meine Frau. Und es sind irgendwelche Verbitterungen, irgendwelche Unzufriedenheiten und sonst was. Und wenn deine Vorstellung über das Reich Gottes ist, dass du mal irgendwann eine Frau bekommst, dann ist dein Reich Gottes so übertrieben klein. Wisst ihr, am liebsten hätte ich gesagt, hey, du hast noch keine Frau, weil, was weiß ich, weil du was anderes brauchst. Aber nein, ey, ich habe versucht zu sagen, ey, das, was du brauchst, ist Reich Gottes. Und diese Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sie waren enttäuscht. Sie haben gesagt, das, was ich brauche, ist Reich Gottes. Sie wollten eine Formel haben, sie wollten eine Lösung haben, wo ich ungefähr so zu ihnen komme, ey, weißt du was, wenn du noch keine Frau hast, wenn du noch diese Arbeitsstelle nicht hast, dann geh zum Berg hoch, faste deine 3 Tage, du kommst zurück und dein Gesicht wird leuchten wie von Mose. Das wollen sie hören, weil Reich Gottes so billig in ihren Augen ist. weil sie es nicht kennen. Aber wenn du erstmal da drin bist, dann wirst du du wirst nichts anderes mehr weitergeben wollen als das. Was meint ihr, warum Jesus nur vom Reich Gottes eigentlich gesprochen hat? All das, was er gelehrt hat, all das, was er gesprochen hat, war vom Reich Gottes und die Menschen haben es nicht verstanden und sie haben das Stück Himmel verpasst, was Gott ihnen gegeben hat auf dieser Erde. Weihnachten ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Jesus hat ein Stück Himmel auf die Erde hierher gebracht und er hat uns ermöglicht, durch ein Stück Himmel, den Himmel hier und jetzt schon mal zu kosten. Warum? Weil deine Bestimmung und meine Bestimmung ist es nicht, im Garten zu leben. Deine und meine Bestimmung ist es für den Himmel. Wir sind bestimmt für den Himmel. Und wir müssen nicht warten, bis wir sterben. Wir müssen nicht warten, bis wir irgendwann mal so alt sind, und dass wir in den Tod gehen und den Himmel kosten können, sondern wir können hier und jetzt schon auf der Erde den Himmel erleben. Und es ist eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, ins Himmelreich zu gehen. All das, was du tun musst, ist zu sagen, Gott, ich möchte dahin. Ich sage es euch, du kannst in den Himmelreich, viele fragen mich, ich kann das auch nicht beantworten, viele fragen mich, ja, wie komme ich denn da rein? Die Sache ist, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wirst du nicht da reinkommen, ganz einfach. Wenn ich mich nicht gefragt hätte, okay, damals war ich noch zu klein, aber wenn meine Mutter sich nicht irgendwie Gedanken gemacht hätte, okay, mein Dad hat uns hierher geholt, aber wenn sie sich nicht darum gekümmert hätte, irgendwie die Sachen zu packen und zu gehen, dann wären wir niemals hierher gekommen. Wir hätten den Flug verpasst oder was weiß ich. Aber die Interesse, die wir am Reich Gottes haben, unser Hunger, den wir haben für das Reich Gottes, ist wie der Schlüssel für das Reich Gottes, in dem wir hineingehen können. Und du kannst nur ins Reich Gottes gehen, wenn du weißt, dass du unvollkommen bist, wenn du weißt, dass du es brauchst. Deswegen sagt Jesus in seiner Bergpredigt, diejenigen, die wissen, dass sie unvollkommen sind, ihnen gehört das Himmelreich. Der reiche Jüngling ist gekommen zu Jesus und hat gemeint, ey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt, du kennst doch die Gebote, halt die Gebote. Er hat gesagt, ja, habe ich alles getan. Jesus hat so gesagt, verkauf all das, was du hast und komm wieder zurück und folge mir nach. Er hat es nicht geschafft. Wisst ihr warum? Weil all das, was er gehabt hat, war so viel größer als das Reich Gottes, was er gesehen hat. Wisst ihr, du kannst nur ins Reich Gottes, wenn du es siehst und erkennst, dass es so viel größer ist, als du dir das vorstellen kannst, als all das, was du kennst. Weil dann bist du bereit, all das, was du hast, hinter dich zu lassen, um das eine zu ergreifen, um das eine zu bekommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie jemand, der auf der Suche nach Perlen ist. Er sucht die ganzen Perlen und irgendwann findet er die eine Perle, die kostbarste, und verkauft alle anderen Perlen, um diese eine Perle zu bekommen. Wenn du das Reich Gottes kennst, wenn du diese wertvolle Perle kennst, dann wirst du alles andere verkaufen. Dann wirst du verkaufen, einfach immer nur zu dienen zu wollen, einfach nur das zu machen, einfach nur dies zu machen. Du wirst all diese Dinge verkaufen, nur um dieses eine Stück Perle zu haben. Was ich dir sagen möchte ist, der Schlüssel, da hineinzukommen, was Gott für dich hierher auf die Erde gebracht hat, ist zu erkennen und zu wissen, Gott, das, was du für mich gebracht hast, ist so viel größer, als ich mir das vorstellen kann, und ich möchte bereit sein, alles andere zu verlassen, um das eine zu bekommen, was du für mich vorbereitet hast. Ich möchte bereit sein, all meine Perlen, all mein Gut, all mein Geld, all meine Einstellung, all mein Wissen davor zu haben. Ich möchte all das Ganze loswerden, um das eine zu bekommen, was du willst. Weißt du, der reiche Jüngling hat sein Besitz nicht verkaufen können, weil er gedacht hat, es wäre so viel größer, weißt du. Und vielleicht ist es nicht etwas, was jeder hat, ja, Besitz, Reichtum und sonst was, aber die Pharisäer, sie haben es genauso nicht geschafft. Weil all das, was sie zu viel hatten, war ihre Theologie und ihr Wissen und es war ihr Reichtum. Und das Ganze hat ihnen die Tür versperrt, ins Reich Gottes zu kommen. Und deswegen sagt Jesus, für jemanden, der reich ist, ist es so viel schwieriger, ins Reich Gottes zu kommen, als für jemanden, der arm ist. Und es geht darum, in deinem Herzen dich arm zu machen, dich leer zu machen, um das empfangen zu können, was Gott dir gegeben hat, um da hineinzukommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Wisst ihr, ich hab das versucht, so gut wie möglich das Reich Gottes rüberzubringen, und es ist nur ein Stückchen von dem, was Reich Gottes ist. Und es ist schon so viel größer, als wir meinen zu wissen, als all die Dinge, die wir davor kennen. Und das Reich Gottes ist viel größer. Ich bin jetzt gerade mal so frisch, wo ich das entdecken durfte, wo ich das kennenlernen durfte, und meine Sicht hat sich verändert. Und ich sage es euch, jeder Tag, wo ich bei der Post arbeite, ist für mich lehrreicher als jeden Tag, wo ich Theologie studiert habe. Wenn es regnet, ich erlebe die ganze Zeit, wie Gott mich führt und leitet. Ich sage nicht, dass ich die ganze Zeit mit einem Lächeln arbeite. Nein, stimmt nicht. Aber ich weiß, dieses Treten, dieses Ding, das formt mich, und ich lerne jeden Tag dazu und ich gewinne jeden Tag an das, was ich habe. Und jetzt ist es ein bisschen persönlich eigentlich, Eigentlich sage ich das nicht so gerne, auch vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich weiß, warum ich dahin gehe, wo ich jetzt gerade bin, weil Gott so klar zu mir gesprochen hat, ohne dass ich wusste, dass was Gott vorhatte mit dem Ganzen. Als ich bei der Versicherungsfirma gearbeitet hatte, war das so, dass Gott mir gesagt hat, hier und jetzt, da möchte ich dich haben. Und all das, was ich verstanden habe, war, okay, Gott möchte mich haben, ich gehe dahin. Ich bin dahin gegangen, habe da angefangen zu arbeiten und ich hab herausgefunden, ich habe festgestellt, dass diese Versicherungsfirma an Kunden von 20 Millionen hat. Und wir sind in Deutschland 80 Millionen Einwohner. Und 20 Millionen sind Kunden bei dieser Versicherungsfirma. Und ich habe mir gedacht, ey Gott, wie krass, weil Gott zu mir gesagt hat, du wirst da hingehen. Das war nicht in meinem besten Moment. Das war frisch, nachdem ich aufgehört hatte mit meinem Studium oder pausiert habe mit meinem Studium. Und ich denke mir so, ey, eigentlich wollte ich doch irgendwie in den Dienst gehen und sonst was. Und Gott sagt zu mir, du gehst da hin und ich werde dich gebrauchen wie ein Pastor. Und ich denke mir so, ja, wie komisch, das sind Ungläubiger, wie soll ich da. Keine Ahnung, Gott hat mich da reingestellt und ich habe 10 Leute gesehen. Ich habe 10 Leute im Raum gesehen, ich denke mir so, ich schaffe es gerade mal irgendwie, dass ich mich selber, nicht mal für mich selber zu sorgen, wie soll ich mich um diese 10 Leute kümmern? Und Gott sagt, nein, nicht 10 Leute, 20 Millionen. 20 Millionen, weil wenn du unter dieser Versicherung bist, dann gehört alles, was in dieser Versicherung ist. Und du hast, ich werde dich so lernen durch diese 10 Menschen, wie als ob ich dich vorbereite für 20 Millionen. Ich denke mir so, okay, krass. Das heißt nicht, dass ich irgendwann mal 20 Millionen Menschen erreichen werde. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach nur um die Dimension und um das, was so unglaublich groß ist im Reich Gottes. Und ich habe mir gedacht, 20 Millionen, Alter, wie krass. Okay, ich war da und letztendlich war das dann so, dass meine Zeit dann vorbei war. Ich habe mit Paulina geredet, hey, ich werde da nicht weitermachen, ich werde aufhören. Ich habe aufgehört und ich wollte beten und fasten. In der Zeit, wo ich pausiert habe, was habe ich gemacht? Gezockt. Aber ich habe dann den Bogen geschafft und ich habe dann zu Gott gebetet, Gott, wohin soll ich gehen? Und Gott sagt zu mir, ich soll zur Post. Und ich denke mir so, ey, nein, nein. Gott, du bist doch groß, Mann, du hast doch was Größeres. Für mich war die Post so übertrieben klein. Für mich war die Post so übertrieben klein, wie die Menschen. Was für ein Mensch, wie die Menschen, die das Bild vom Reich Gottes haben, das was so klein ist. Und ich habe mir gedacht, warum zur Post? Und Gott, ich bereite dich davor. Die Versicherungsfirma hatte Kunden von 20 Millionen, aber die Post hat Kunden in ganz Deutschland. Jeder in Deutschland ist Kunde bei der Post. Und ich denke mir so, ey, ich tue doch Austragen bei 2 Leuten gefühlt, was hat das damit zu tun? Was ich damit sagen möchte, ist, nein, dass ich nicht irgendwie Deutschland oder sonst was blablabla verändern werde. Nein, mir geht es einfach nur darum, wenn ich in seinem Reich bin, dann habe ich einen Einfluss, die auch eine Auswirkung auf 80 Millionen Menschen haben kann, ohne dass du es selber mal checkst. Die Auswirkungen, die du im Reich Gottes hast, ist so viel größer, als du meinst zu glauben. Und all dein Dienst, all deine Kraft, all deine Einstellung kann das nicht ersetzen, was das Reich Gottes tun kann. Und ich denke mir so, Gott, von 20 Millionen auf 80 Millionen, jeder ist Kunde bei der Post, wie geht das? Und ich sage es euch, Gott bereitet uns vor. Das, was wir erleben, diese Fäuste, das ist alles, diese Tritte, das ist alles eine Vorbereitung. Wenn Paulus und die anderen es geschafft haben, mit dem Schiff zu reisen, um die Botschaft zu geben, dann schaffe ich es, mit dem Fahrrad die Post zu stellen, oder nicht? Egal bei welchem Wetter. Und ich denke mir so, Gott, wenn du möchtest, dass ich deine Botschaft verkünde, dann mache ich das. Und ich sage es euch, ich erreiche mehr Menschen, als ich das je davor geschafft habe. Weil in jedem Haus, wo ich gehe, bringe ich ein Stück vom Himmel, wie Jesus ein Stück Himmel hierher gebracht hat, bringe ich ein Stück Himmel. Ich tue nur Post reinlegen in ihren Briefkästen, aber ich weiß, das, was ich gerade mache, ist ein Stück von Himmel geben. Ich gebe dann ein Stück und ich weiß nicht, zu 100% kann ich es nicht sagen, aber zu 100% kann ich sagen, egal ob sie es annehmen oder nicht, ein Stück vom Himmel, meinen Beitrag habe ich geleistet, indem ich da was reingelegt habe in ihren Briefkästen. Was ich sagen möchte ist, egal was Menschen über dich denken, egal wie du dein Leben, deine Situation gerade siehst, Menschen werden dich immer urteilen nach dem, was du machst, nach dem, was du erreichst, nach dem, was du verdienst, nach dem, was für einen Abschluss du hast, nach dem, wie du gekleidet bist. Aber dein Wert und deine Auswirkung ist im Reich Gottes so komplett anders, als Menschen es sehen können. Und du wirst all das, was du erlebst, du wirst all das, was du durchmachst, begründen können, du wirst eine Antwort darauf haben und all das, es ist einfach in diesem Reich Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ein neues Verständnis über das Reich Gottes haben, dass wir einen neuen Blick über sein Reich haben, dass wir mal sein Reich so sehen, wie es wirklich ist und nicht, wie wir geprägt worden waren, nicht, wie wir es meinen zu wissen. Und wenn er dir offenbart, was sein Himmel ist, dann möchtest du nie mehr woanders hingehen. Dann möchtest du nie mehr da sein, wo du sonst gewesen wärst. Und ich wünsche mir das so sehr. Ich hoffe, dass das ein bisschen verständlich rüberkam. Wie gesagt, ich bin zwar seit 8 Jahren Christ, aber ich fühle mich wie ein Kind, das gerade neu lernen darf. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir die Botschaft von seinem Reich verstehen und begreifen. Und ich bete dafür. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet, dass wir ein Stück von seinem Himmel hier auf dieser Erde schon kosten dürfen. Deine und meine Bestimmung ist es nicht, hier auf der Erde einfach nur zu leben und zu gammeln. Unsere Bestimmung ist es, in seinem Reich zu sein. Und wenn du das schaffst, egal was du tust, egal was du machst, alles hat so viel mehr an Bedeutung. Und das möchte ich weitergeben. Und vielleicht können wir aufstehen. Ich möchte ganz kurz beten. Tut mir leid, Ben, dass ich eure Bühne zerstört habe. Aber das ist ja alles für das Reich Gottes. Ich möchte gern beten und ich möchte einfach, dass Gott tut, was er tun möchte. Und Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist hier auf diese Erde, Herr, dass du so unglaublich gütig bist, Herr. Herr, du hast uns etwas so Großes gegeben, Herr, was wir es nicht begreifen können. Und weil es so unglaublich groß ist, können wir es nicht verstehen, Herr. Aber du hast dich so klein gemacht, dass wir überhaupt einen Einblick davon haben können, Herr. Und ich bete Gott, dass diese Botschaft nicht eine Botschaft ist, die wir mal hören und die einfach nur wieder rausgeht. Ich bete Gott, dass diese Botschaft uns beschäftigt, in Jesu Namen, Herr. Herr, du hast Adam und Eva den Garten Eden gegeben. Uns gibst du etwas, was viel größer und was viel besser noch ist, Herr. Dein Reich, Herr. Und wir wollen in deinem Reich sein, Herr. Und wir wollen nicht nur, dass du unser Erretter bist, sondern wir wollen, dass du in dem Reich, was du uns hierher gebracht hast, dass du der König über unser Leben bist, in Jesu Namen, Herr. Dass du wirklich uns wieder deine Gesetze, deine Gebote, dass du uns wieder dein Wort gibst, Herr, dass wir eine Orientierung in unserem Leben haben, Herr. Und ich danke dir, dass all das, was wir erleben, Herr, einen Grund hat, Herr, und dass du all das gebrauchen wirst, Herr, damit dein Reich sich erweitern kann. Wie dieses Teig aufgegangen ist, wie dieses Teig größer geworden ist, Herr, so beten wir Gott, Herr, dass wir aufgehen, Herr, und dass wir weggucken können, Herr, dass wir nicht nur auf diese Schmerzen und auf dieses Leid immer wieder gucken und wieder immer wieder fallen, Herr. Und ich bete Gott, dass diese Botschaft heute wirklich unsere Herzen erreicht, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, dass dein Geist, Herr, zu uns spricht, Herr. Ich danke dir, dass du so gut mit uns meinst, Herr. Und wir geben dir die Ehre, Herr. Du bist unglaublich, Herr. Wir wollen einfach verstehen und begreifen, was du für uns getan hast, Herr. Danke, Herr, dass du gut bist, Herr. Amen.